5. Eiszeitalarm. Wissenschaft als Autoritätsressource. Die Transformation von Unsicherheiten zu Gewissheiten im öffentlichen Diskurs garantiert die politische Entfaltungsmacht von Umweltwarnungen. In den Tagen, bevor Stephen Schneider mit seiner Theorie einer drohenden Eiszeit die Welt aufschrecken sollte, weilte der 26-jährige Klimaforscher aus den USA vom 28. Juni bis zum 16. Juli 1971 auf einer Konferenz in Wiek bei Stockholm. Er hatte sogar seine Hochzeit für die Konferenz abgesagt, frohlockte der Nachwuchsforscher. Dabei durfte Schneider nur als Schriftführer teilnehmen. Seine Rolle wurde zum Problem, denn damit war er zum Zuhören verdammt. Und keine der anwesenden Größen ahnte, dass der junge Mann ihnen die Schau stehlen würde. Auf der Tagung stritten die Gelehrten über eine Frage: Wird sich die Atmosphäre erwärmen oder droht eine Abkühlung? Eine offensichtliche Sackgasse zwischen zwei gegensätzlichen Denkschulen, den Klimakühlern und den Klimaerwärmern, wollten die Organisatoren überwinden. Wer sich in seiner Arbeit mit Aerosolen beschäftigte, tendierte zur ersteren Fraktion, denn die Luftpartikel wirken überwiegend temperatursenkend. Wer sich dagegen mit Treibhausgasen befasste, gehörte eher zur zweiten Gruppe. Die Tagungsplanung sprengte eine Studie des Jungforschers Schneider, die 7 Tage vor Ende der Konferenz in Science veröffentlicht wurde und eine dramatische Abkühlung vorhersagte. Die versammelten Forschergrößen hatten nichts von der aufsehenerregenden Publikation geahnt. Auf der Tagung war Schneider gerade einen Tag freigestellt worden und bummelte durch die Stadt. Als er abends in den Speisesaal des Konferenzgebäudes zurückkehrte, sangen seine Kollegen ihm zur Begrüßung ein Lied: »The Iceman Cometh«, »Der Eismann kommt«. 2 Forscher saßen rauchend in einer Ecke und schwiegen bedrückt. Die beiden waren in ihrer Studie zu einem ähnlichen Resultat gekommen wie Schneider. Auch sie hatten simuliert, dass Staubpartikel, verbreitet durch Autos, Kraftwerke und Landwirtschaft, die Erde gefährlich abkühlen könnten. »Warum hast du uns nichts gesagt?«, fragten William Kellogg und Siyukuro Manabe, 2 der bedeutendsten Klimaforscher, Schneider abends im Speisesaal. So erzählt er es in seiner Autobiografie. Sie hatten aus den Medien von seiner Studie erfahren. »US-Forscher sieht neue Eiszeit kommen«, titelte die Washington Post, die Schneiders Chef, den Physikprofessor und Co-Autor der Studie Ishtia Grasul, zitierte. In den nächsten 50 Jahren, also bis 2021, könne der feine Staub, den die Menschheit kontinuierlich mit den Abgasen fossiler Energie in die Luft pustet, die Temperatur um 6 Grad abkühlen und eine Eiszeit auslösen. Der Autor wolle die neuen Ergebnisse auf der Tagung in Stockholm präsentieren, berichtete eine andere Zeitung. Schneider erschrak. Spontan hielt er einen Kurzvortrag für seine Kollegen. Auch auf die abschließende Pressekonferenz war er nicht vorbereitet. Schneider drückte sich in eine entlegene Ecke des Raumes, in dem die Stars der Klimaforschung vorne an einem Pult ihre Präsentationen hielten. Ihre erste Frage richteten die Reporter aber nach hinten. »Wann kommt die Eiszeit?« Die finale Abendsitzung in Wiek darüber, welche Klimatheorie zu bevorzugen sei, brachte keine Entscheidung. Man habe sich nicht einigen können zwischen Erwärmung oder Kühlung, erzählte Tagungsleiter William Kellogg. Wir endeten in einer Sackgasse. Zurück in New York traf Schneider auf einen nervösen Rasul, der unfreundliche Briefe von Forscherkollegen zu beantworten hatte, wegen der unverantwortlichen Studie, wie ein Absender schimpfte. »Du hast die Rechnungen gemacht, also erkläre sie auch«, brummte der Professor. Eine Einladung zum Vortrag beim NCAR in Boulder stand für Schneider auf dem Programm. Der Jungforscher hatte Angst vor einer Blamage und befürchtete, dass seine erfahrenen Kollegen ihn wegen seiner Eiszeitprognose in die Pfanne hauen würden. Das Gegenteil geschah. »Warum kommst du nicht zu uns?«, fragten sie ihn. Wissenschaftler wie er, die mit Computermodellen arbeiteten, waren gefragt. Die Antwort ergab sich von selbst, denn Schneider wurde entlassen, als er im NCAR-Büro bei William Kellogg saß. Das Telefon klingelte. Der Chef seiner Fakultät, Bob Jastrow, wollte wissen, ob er zugegen sei. »Ja, er ist hier«, antwortete Kellogg. »Gut, behaltet ihn. Ich habe ihn gerade gefeuert«, sagte Jastrow, der wütend war über einen nicht abgesprochenen Leserbrief Schneiders in der New York Times. Kollegen neideten dem Schneider Guy seinen schnellen Ruhm. Nach der Veröffentlichung seiner Eiszeitstudie fand er einen Zeitungsartikel über seine Arbeit am schwarzen Brett seines Instituts, auf den jemand Bullshit geschrieben hatte. Auch die Nominierung für einen Forscherpreis wurde wegen seiner öffentlichen Auftritte zurückgezogen, klagte der junge Wissenschaftler einer erfahrenen Kollegin. »Wenn du die Hitze nicht erträgst, gehe aus der Küche«, schnappte sie. Schneider musste in seinen Anfangsjahren lernen, wie nervenzermürbend es sein kann, eine unbequeme Theorie zu vertreten. Der Gruppendruck, der Peer Pressure in der Wissenschaft ist härter als die Peer Review, der Gutachterprozess. Doch bald sollte Schneider auf der anderen Seite stehen, auf der komfortablen Seite der Mehrheit und mit Abweichlern wenig zimperlich umgehen. Die Eiszeittheorie verfügte über mächtige Fürsprecher. Medienstar Paul Ehrlich, mit dem sich Schneider anfreundete, hatte in seinem kontroversen Buch »Die Bevölkerungsbombe« vor globaler Abkühlung und damit einhergehenden Hungersnöten gewarnt. Beide griffen Ergebnisse des Geologen Reed Bryson von der University of Wisconsin auf. Ihm war die Idee auf einer Flugreise über Indien gekommen, die er Anfang der 1960er Jahre auf dem Weg zu einer Konferenz unternommen hatte. Bryson staunte, dass er trotz wolkenfreiem Himmel kaum je den Boden sehen konnte. Rauch von Feldbränden, grasenden Rinderherden und Abgasen von Fabriken vernebelten die Luft. Gerne würde er widerlegt werden, schrieb er nach seiner Rückkehr, aber die Schwaden dürften auf Dauer zu einer globalen Abkühlung führen. Das Problem ist zu wichtig, als dass es nur ein halbes Dutzend Teilzeitforscher untersuchen sollten, meinte er. Tatsächlich arbeitete kaum jemand zu Aerosolen, sodass Bryson beschloss, selbst Rechnungen anzustellen. Schließlich warnte er angesichts der Luftverschmutzung vor dem Menschenvulkan, der stärker als natürliche Vulkane für eine katastrophale Abkühlung sorgen werde. Der Trend schien dem Geologen recht zu geben. Von 1940 bis 1970 war es weltweit kühler geworden. »Wissenschaftler warnen vor einer Eiszeit im 21. Jahrhundert«, titelte der Boston Globe bereits am 16. April 1970 unter Berufung auf den Atmosphärenforscher James Lodge Jr. Die Karriere der Eiszeitwarnung verlief wie Mahnungen vor Umweltkatastrophen typischerweise. Sie verselbstständigte sich. Abgleiche mit dem Stand der Wissenschaft fanden selten statt. Zusammen mit seinem Freund Paul Ehrlich eroberte Schneider Talkshows und Zeitungen. Dabei hatte das Wissenschaftsmagazin Nature noch in einem Editorial im September 1971 das Doomsday-Syndrom, Weltuntergangssyndrom der Umweltforschung moniert. Auch Kollegen kritisierten Schneider. Simple und voreilige Schätzungen könnten großen Schaden anrichten, wenn es um weitreichende Entscheidungen geht, schrieb der Direktor der Atmosphärenforschung an der University of Maryland. Und im Bulletin of the American Meteorological Society urteilte der kanadische Klimatologe Kenneth Hare über Schneiders Thesen: Das ist ein riskantes Spiel für einen jungen Forscher. Wissenschaftler sollten sich aus Politik heraushalten. Trotz der Kritik tagten 1972 Klimaforscher an der Brown University zur drohenden Eiszeit. Zum Abschluss verfassten sie einen Brief an US-Präsident Richard Nixon. Eine ernste Abkühlung sei zu erwarten. Eine globale Verschlechterung des Klimas um Faktoren größer, als die menschliche Zivilisation bislang erlebt hat, ist eine reale Möglichkeit und könnte tatsächlich sehr bald bevorstehen, schrieben die Gelehrten. Die globale Abkühlung könne Eiszeittemperaturen binnen eines Jahrhunderts bringen. Nixons Regierung reagierte, indem sie ein Ad-hoc-Gremium zum Thema aktuelles Interglazial einsetzte und eine entsprechende Kommission gründete. Der damalige Außenminister Henry Kissinger forderte 1974 die Weltorganisation für Meteorologie, WMO, auf, das Thema dringend zu erforschen. Auf ihrer Jahrestagung 1974 diskutierte die WMO die Gründung eines zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen, der 1988 als IPCC, auch UN oder Weltklimarat genannt, Wirklichkeit werden sollte. Die Eiszeitangst der 1970er Jahre schuf die Voraussetzungen dafür, dass die globale Erwärmung international auf die Agenda kam. Auch der Auslandsgeheimdienst der USA nutzte die Krisenbeschwörungen. Globale Risiken stärken die Institution. Die CIA erklärte, in den 1960er Jahren habe ein Klimawandel begonnen, der Ernteausfälle und Hungersnöte nach sich ziehen werde. Nahrungssicherheit sei in der neuen Klima-Ära nicht möglich und Klima von nun an ein kritischer Faktor. Derartige Warnungen gehörten fortan zum festen Repertoire der US-Behörden. Das Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten prophezeite 2004 aufgrund der globalen Erwärmung für 2020 Dürren, Hunger und Ausschreitungen, die nicht eintrafen. 1974 versuchte die WMO, sich auf eine Meinung über Klimafolgen durch industrielle Luftverschmutzung zu einigen, kam aber zu keinem Ergebnis. Die Fakten waren dürftig. Noch Mitte der 1970er Jahre wurden kaum 100 Studien pro Jahr zur Klimaforschung publiziert. Wenige sagten eine Eiszeit voraus. Der Meteorologische Dienst Großbritanniens mahnte vor den Untergangspropheten und betonte, es gebe keinen akuten Grund zur Sorge. Deutsche Forscher hingegen wagten sich wie so häufig an die vorderste Alarmfront. Selbst die optimistischsten Experten stellen eine substanzielle Wahrscheinlichkeit für erhebliche Ernteausfälle aufgrund des Klimawandels fest, schrieben sie 1974 im Bonn Statement, in dem sie auf das Risiko einer Abkühlung aufmerksam machten. Würden keine Maßnahmen getroffen, drohe ein Massensterben aufgrund von Hungersnöten, Anarchie und Gewalt. Trotz aller Warnungen war das Interesse, die angebliche Bedrohung zu erforschen, gering. Dass der Glaube an eine Eiszeit kaum verfing, zeigte sich ein Jahr nach der Veröffentlichung des Bonn Statement, als dessen Vorsitzender, der Klimatologe Hermann Flohn, in einem 12-seitigen Aufsatz vor einer globalen Erwärmung warnte. Das gute Klima gehe zu Ende, warnte jedoch das Time Magazine angesichts der Eiszeitprognosen. Die Menschheit werde es schwer haben, Nahrung anzubauen. Der Spiegel meldete 1974 eine Katastrophe auf Raten. Bei Klimaforschern wächst die Überzeugung, dass etwas faul ist im umfassenden System des Weltwetters. Eisberge seien auf Höhe von Lissabon gesichtet worden. Missernten, Hungersnot und Wassermangel häuften sich. Und eine neue große Eiszeit stehe praktisch bevor. Newsweek zitierte Bryson mit seiner Ahnung, die Welt befinde sich auf dem Weg zurück zum Klima des Spätmittelalters mit seinen bitteren Wintern. Wohin ziehen? Fragte eine amerikanische TV-Dokumentation aus dem Jahr 1978. Brutale Winter könnten normal werden, überall in den USA. Klimaexperten glauben, die nächste Eiszeit ist auf dem Weg. Auch die BBC-Sendung The Weather Machine warnte 1974 vor dem Kälteumschwung. Doch es gibt eine Stimme der Hoffnung, sagte der Moderator. Die Kamera schwenkte auf den schwedischen Klimaforscher Bert Bolin, späterer Chef des UN-Klimarats. Schüchtern blickte er in die Kamera. Wenn wir weiterhin Kohle verbrennen wie bisher, könnte der Planet in 50 Jahren einige Grad wärmer sein. Stephen Schneider schwenkte Ende der 1970er Jahre zur Erwärmungsthese um. Sein Computermodell hatte sich als unrealistisch erwiesen. Zuvor machte ihn sein Bestseller The Genesis Strategy berühmt, indem er der Menschheit empfahl, Vorräte anzulegen, wie es Josef in der Genesis des Alten Testaments geraten hatte, um auf harte Zeiten vorbereitet zu sein. In der New York Times mahnte Schneider, es wird kalt. Ernteausfälle und regionale Hungersnöte werden häufiger. Die Menschheit solle sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Das Klima wird unberechenbar. Er warnte vor wissenschaftlichem Konservatismus und davor, auf einen Konsens zu warten. Einigkeit sei ein schlechter Weg, Wissenschaft zu betreiben. 2001 hingegen, als Mahner vor einer globalen Erwärmung, pries Schneider den IPCC als Instrument, der Gesellschaft zu helfen, herauszufinden, wo der derzeitige Konsens wirklich liegt, um eine Verwirrung der Öffentlichkeit zu vermeiden. Die Prominenz von Forschern hatte sich nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert, als Physiker in den USA unter dem Eindruck atomarer Aufrüstung gefragte Autoren wurden. Was ein Naturwissenschaftler zu fast jedem Thema zu sagen hat, wird für wichtiger gehalten, als was alle anderen sagen, stellte der Anthropologe Robert Redfield fest. Der Insektenforscher und gute Freund Schneiders Paul Ehrlich von der Stanford University sollte zum Vorbild eines neuen Typus werden, des Untergangspropheten-Wissenschaftlers. In der Einleitung seines Buches »Die Bevölkerungsbombe« schrieb er: »Der Kampf um die Ernährung der gesamten Menschheit ist vorbei. Hunderte Millionen Menschen werden verhungern.« Sein Text ebnete den Weg für bestialische Eingriffe im Namen der Wissenschaft. Millionen Frauen in vielen Ländern mussten Sterilisation ertragen. Dass Ehrlichs Thesen später als falsch entlarvt wurden, hat ihm nicht geschadet. Er ist weiterhin ein gefragter Redner an Universitäten und in den Medien. Sein Konzept sollte sich bewähren. Apokalyptische Fehlprognosen haben für ihre Vertreter keine Kehrseite. Die Vereinten Nationen nutzten Wissenschaft als Autoritätsressource für die Premiere ihrer Umweltkonferenz 1972 in Stockholm. Tagungsleiter Maurice Strong wollte das Ergebnis der Klimatagung von Wien aus dem Vorjahr verwerten, um die Überzeugungskraft des Gipfels zu erhöhen. Stockholm 72 wurde zur ersten Veranstaltung ihrer Art, die dem Science-First-Prinzip gehorchte. Ein Vorbild für spätere Klimakonferenzen, die sich mit dem UN-Klimarat als Quelle ihrer Autorität legitimieren sollte.